ich Evangelisation in Niedersachsen. Ein lieber Bruder hatte einen alten Autobus, größeren Autobus, erworben und ihn ausgebaut, so zu einer Evangelisationsstätte. Und da hatte ich 14 Tage hindurch Evangelisation gehabt. Da war unter anderem ein Zuhörer, der fiel mir jeden Abend auf. So am dritten oder vierten Abend kam er zu mir und sagte: Herr Wegner, das ist sehr schön und interessant, was Sie da so über Jesus Christus und den lieben Gott so sagen. Aber wissen Sie, was ich über diese Dinge denke? Ich glaube auch an einen Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Aber was ich nicht begreifen kann, ist, dass dieser große, erhabene Gott sich um die Probleme, die Kümmernisse und Schwierigkeiten uns armseliger kleinen Wesen hier auf dieser Erde kümmern würde. So habe ich das aus Ihren Ausführungen herausgeführt. Aber davon habe ich noch nichts gemerkt und das glaube ich auch nicht, dass sich Gott um unsere kleinen Belange kümmern würde. Jetzt will ich einen Bibeltext lesen heute Vormittag, liebe Geschwister, der das aber bestätigt, dass es so ist. Und zwar aus Epheser Kapitel 2, von Vers 19 bis 22, ein ganz kurzer Bibelabschnitt. Epheser 2, Vers 19 bis 22. Hier berichtet der Apostel Paulus und erklärt: So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, erbaut auf den Grund der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist, auf welchem der ganze Bau ineinander gefügt wächst zu einem heiligen Tempel in dem Herrn. Durch ihn werdet auch ihr miterbaut zu einer Wohnung Gottes im Geist. Noch so eine kleine Begebenheit, die uns in diese Thematik hineinführen soll, liebe Geschwister. Ob Gott wirklich mit uns kleinen Erdenwürmlein, uns Menschen, Gemeinschaft haben kann, Kontakt mit uns aufnehmen kann. Knapp 20 Jahre durfte ich in der Senderstadt Mühlacker wohnen. Ist ja nicht so weit weg von uns und für uns alle ein Begriff. Als ich dahin kam, das war 1969, hat Gott Gnade geschenkt. Es bildete sich da so ein Hauskreis, vorwiegend aus jungen Leuten. Irgendwie hat es Gott so gefügt, dass zwei oder drei so aus der Drogenszene Jesus angenommen haben und Befreiung erleben durften, von ihren Abhängigkeiten frei wurden. Und wenn das so bei einem oder zwei geschieht, dann spricht das auch andere mit gleichen Problemen oft an. Uns hat einer den anderen eingeladen und so entstand eine Gruppe vielleicht so von 16, 17 jungen Leuten. Das waren natürlich junge Menschen, die rochen ganz stark nach Welt. Mit einer Pharisäerbrille hätte man die ganz gewiss nicht ansehen dürfen. Da hätte man jede Menge Fehler sehen können. Und ich habe auch manchmal gedacht, du liebe Zeit, wird das etwas Richtiges werden mit diesen Leuten? Aber mehr Interesse fürs Reich Gottes haben sie erwiesen als manch ein Alter. Größere Opferwilligkeit habe ich bei diesen jungen Leuten auch feststellen können. Und hat Gott mir zeigen müssen, ja, wie warst denn du in dem Alter? Wie viele Probleme und Schwierigkeiten hast du deinen alten Geschwistern damals bereitet? Hab doch Geduld, Mir war es so, als wenn Jesus sagen würde, lass mir doch etwas Zeit, lass doch meine Gnade an ihnen arbeiten. Und Gott hat diese jungen Leute auf eine eigenartige Weise benutzt. Da muss ich heute noch staunen, wenn ich daran denke. 3 oder 4 von diesen jungen Leuten, das waren Kinder von Eltern, die da nicht weit von uns in eine Gemeinschaft gingen. Und weil das Kinder von einer Gemeinschaftsgruppe war, dachte ich so bei mir, na, hoffentlich werden diese Geschwister nicht denken, ich will ihre jungen Leute von ihnen da wegziehen und zu mir her. Da dachte ich, es ist vielleicht gut, wenn man da ganz offen und lieb mit ihnen redet. Und dann bin ich da hingegangen, habe mit dem Gemeinschaftsleiter dort gesprochen und habe ihm gesagt, es ist nicht so, dass ich die jungen Leute von euch wegziehen möchte, aber das ergab sich so und ich will mich bemühen, dass da keine feindlichen Akzente gesetzt werden und ich eure Gemeindearbeit in gar keiner Weise stören möchte. Ich habe offene Ohren und offene Herzen gefunden. Da sagten die verantwortlichen Brüder, ja, wir freuen uns, Bruder Wegner, wenn unsere Kinder zum lebendigen Glauben durchbrechen. Und es freut uns auch, dass du da nicht irgendwelche feindschaftliche Akzente setzen möchtest. Im Gegenteil, wir wissen, du hast so eine missionarische Aufgabe. Wir laden dich für eine ganze Woche ein. Halt uns doch eine Evangelisation und bring diese jungen Leute dann mit. Und da kann man das ein bisschen nicht gerade so steif und schwerfällig gestalten, wenn das gut koordiniert ist und in einem gewissen akzeptablen Rahmen geschieht, dann können die jungen Leute auch gerne so Zeugnis geben, wie sie Jesus gefunden haben, was sie mit Jesus erlebt haben. Das tut uns Älteren ja auch ganz gut. Ich habe mich gefreut. Ich von mir aus wäre nie so in Kontakt gekommen mit dieser Gemeinschaft. Gott hat diese jungen Leute benutzt, die so sehr noch nach Welt gerochen haben. Und es wurde ein großer Segen daraus. Jetzt hatten die auch noch wegen Raummangel einen neuen Tempel gebaut. Und da war das verbunden worden mit einer Art Tempeleinweihung. Und die Dorfbewohner, die dachten so bei sich, na, da müssen wir doch einmal schauen, was das da so ist. Wir wollen den neuen Tempel, den die da gebaut haben, wollen wir da auch einmal sehen. Und wenn da eine ganze Woche hindurch junge Leute kommen wollen und erzählen und sagen, wie sie Jesus gefunden haben, na, das kann man ja mal anschauen. Und dann habe ich 2 Dinge beobachtet, liebe Geschwister. Erstens einmal, da ist Interesse geweckt worden auf eine ganz natürliche Art und Weise. Auf die Idee wäre ich gar nie gekommen. Irgendwie war ein Zug da im Dorf und die kamen. Schon am ersten Abend war der neue Tempel voll. Und was ich dann festgestellt habe, das kann man nicht machen. Das kann man nicht programmieren. Das ist ein Geschenk vom Himmel, so nenne ich das. Gott war gegenwärtig. Der Geist weht, wo er will. Geisteswehen war da. Die Herzen waren bewegt. Und das hat noch mehr Leute angezogen. Und die jungen Leute haben ganz unkompliziert, unbeschwert, keine Heiligungsreden und Predigten gehalten, aber schlicht und einfach erklärt und gesagt, wie Gott sie aus fürchterlichen, verderblichen Lasten herausgerettet hat. Wie etwas Neues geworden ist in ihrem Leben. Das war so wie eine Zündung, war das. Am letzten Abend habe ich aber ganz besonders gestaunt, weil jeder Abend so gesegnet war. Es gab neue Entscheidungen. Als ich am letzten Abend dahin kam, da sehe ich Leute unterwegs in den neuen Tempel laufen, mit Stühlen in den Händen. Da waren so viele Leute gekommen, dass der Platz nicht ausgereicht hat. Da haben die Leute Stühle mitgenommen in diese letzte Versammlung. Und das werde ich nie vergessen, wenn Gott wirkt, wenn Gott redet, wenn Gott die Herzen öffnen kann, ist was ganz anderes, als wenn unser Programm abläuft. Es ist doch so, Geschwister, wenn der Herr nicht das Haus baut, da kann man sich abmühen, abracken und abplagen. Und es kommt nicht allzu viel dabei heraus. Noch schöner war es etwa 3 Wochen später. Da fahre ich eben durch den Ort hindurch und da kommt mir der Gedanke, fahr doch einmal hinein zu dem Gemeinschaftsleiter und frag ihn einmal, wie diese Evangelisation doch ausgegangen ist. Er hat sich gefreut, dass ich ihn besucht habe. Er war noch sichtlich ergriffen von dem, was Gott getan hat. Und als ich ihn frug, wie ging das weiter, da sagt der Bruder Wegner, durchwegs im ganzen Ort eine positive Reaktion. Man hat viele Tage noch darüber gesprochen, diese Evangelisation sei anders gewesen und die Leute waren so bewegt von den Zeugnissen der jungen Leute. Aber es gab auch eine negative Stimme. Ja, sage ich, genau die wird mich interessieren. Ja, da war eine Dame, die ist tätig im Rathaus bei uns. Die hatte ich an einem der Abende eingeladen. Und als ich sie ein paar Tage später traf, frug ich sie, Frau so und so, was war denn für Sie der Eindruck bei dieser Evangelisation? Sie sagt, ganz interessant, das war mal anders. Nur dieser Herr Wegner da, der tat ja gerade so, als wenn er mit dem lieben Gott zusammenleben würde. Ach, darüber war ich aber nicht böse. Das habe ich ja gerade versucht, den Leuten zu erklären, dass man jetzt ein verborgenes Leben mit Jesus haben kann, ein Vertrauensleben, eine Liebesbeziehung. In Gott, euer Leben ist jetzt verborgen. Das versteht nicht jeder, nur der, wo es sagt, der versteht's. Euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Ich habe mich noch tagelang darüber gefreut. Und das ist es auch, was mich so bewegt, was ich heute Vormittag erklären möchte. Wie dieser große Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, dem Welten unsichtbare Welten zur Verfügung stehen, den Myriaden von Engeln dienen, Gewalten, Majestäten, Ewigkeitsfürsten, die dienen ihm, dass dieser große Gott für uns kleine, armselige, manchmal bedauernswerte Menschlein so ein großes Interesse hat, einem solchen Armen, welchem alles fehlt, hat er sich zum seligen Eigentum erwählt. Ich darf dir sagen, lieber Zuhörer, so wie du bist, so darfst du kommen. Gott geht nicht wie ein falscher Priester, wie ein falscher Levit an deinen Problemen und Nöten vorbei. Kommet her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch nicht eins aufs Dach geben, dass ihr vollends kaputt geht. Ich will euch erquicken, heilen und helfen und zurechtbringen. Nicht nur für diesen Moment und für diese Erdenzeit, sondern für die Ewigkeit. Ich will euch zu Gott, dem Vater, wieder zurückführen. Ich möchte paradiesische Verhältnisse voller Vertrauen herstellen. Ich will euch in eine göttliche Fülle hineinführen, damit ihr von Herzen singen könnt. solang mein Jesus lebt und seine Kraft mich hebt, soll Furcht von mir fliehen, mein Herz in heißer Lieb erglühen. Dazu möchte Jesus uns führen. Jetzt will ich so einige Punkte nennen, liebe Geschwister, die uns helfen sollen, das zu begreifen und zu verstehen. Überhaupt der Zweck, dass Gott einen Menschen erschaffen hatte, war, damit er etwas gegenüber hätte. Er schuf den Menschen für sich zu seinem Bilde, für sich. Gott wollte sich im Menschen sehen. Damit da eine Gemeinschaft, eine Beziehung entstünde, ganz anders als bei den dienenden Geistwesen der Engel. Etwas Gleichwertiges. Deshalb hat Gott auch seinen Odem in den Menschen hineingehaucht. Leider hat der Satan, die alte Schlange, auch noch etwas hineingeblasen in den Menschen. Und das ist bis heute noch immer so. Das ist nicht eine alte Geschichte. Das ist nicht eine Geschichte, die keiner mehr nachprüfen kann, was im Paradies geschehen ist. Immer noch lässt Gott seinen Odem wehen. Immer noch gibt's den Hauch seines Geistes. Und wenn der Wind wehen kann, hier heute Vormittag in der Mitte, das ist so kostbar und so wertvoll. Und immer noch ist der Satan dabei, Vertrauen zu zerstören. Zweifel an Gottes Wort zu wecken, Schaden anzurichten, dem Fluch Raum zu geben. Gottes Güte und Liebe ist so groß. Also Gott schuf den Menschen sich zum Bilde, für sich hat er den Menschen gemacht. Und das muss so schön gewesen sein, ich kann das gar nicht richtig beschreiben. Jeden Abend, als die Abendkühle kam, hat Gott die Sehnsucht und das Verlangen gehabt, sich zu sehen in dem Menschen? Ist mein Bild noch in ihm? Wie geht er mit dem um, was ich ihm anvertraut habe? Die ganze Erde, Reichtümer, Werte, unvorstellbar. Und alle Lebewesen, noch nicht mit Fluch behaftet. Noch nicht dem Tode und der Vergänglichkeit verfallen. Wie geht dieser Mensch, dem ich so viel gegeben habe, um? Ich kann nicht anders, ich muss es sagen, ihr Lieben, wenn ein Mann eine liebe Frau hat, eine Gehilfin hat, dann hat ihm Gott etwas ganz Großes, Schönes anvertraut. Wenn eine Frau einen Mann bekommen hat, der verantwortungsbewusst ist, und lieber sein Leben verliert, als dass die Familie Schaden nimmt, dann hat Gott dieser Frau etwas ganz, ganz Großes geschenkt. Und wenn wir Kinder erhalten haben, das ist ja eine Gabe Gottes, dann hat er Leben anvertraut, göttliches Leben, ein Wesen, in dem göttliche Werte drin liegen. Wenn junge Menschen gläubige Eltern haben, die beten können, oder liebe Opas und Omas, dann hat Gott ihnen etwas gegeben. Schaut, so sehe ich das. So kam Gott. Ist der Mensch noch in dem, was ich ihm gab? Freut er sich noch an dem, was ich ihm gegeben habe? Oder gibt's da Einflüsse zur Untreue, zum Misstrauen? Zersetzenden Zweifel. Die Paradiesesbeschreibung ist nicht eine alte Sache. Es ist eine Gegenwartsbeschreibung. Drum blicke ich nur auf ihn, o seliger Gewinn. Mein Jesus liebt mich ganz gewiss. Das ist mein Paradies. Durch Jesus kann ich hier auf der alten, fluchbeladenen Erde wieder zum Paradies zurückzukehren. So ist Gott. So hat Gott den Menschen geschaffen. Zu dem Zweck hat Gott den Menschen geschaffen. Und für den Zweck bist auch du gemacht worden, liebe Zuhörer. Ich verlasse das paradiesische Bereich. Ich gehe jetzt über, ganz kurz, diese traurigen Zustände des auserwählten Volkes Israel in Ägypten zu beschreiben, ausgequetscht und ausgebeutet, die Geißel spüren, bis fast zur Aufreibung getrieben. Und dann schrien sie zu Gott, denn bei Pharao, da war es ganz anders als im Paradies. Und das ist auch noch heute so. Bei Pharao, bei dem Gott dieser Welt, glaubt mir das, liebe Geschwister, da wird man ausgebeutet, ausgequetscht, aufgerieben bis hin zur Existenzzerstörung. Ich weiß, was ich rede. Ich halte nicht hier schöne Vorträge. Ich habe meine Gefühle in diesen Bereichen, in der Seelsorge. Ich kann gar nicht erzählen, welche Nöte, welche Abgründe ich seelsorgerlich am Telefon immer wieder feststellen und abfühlen muss. Da schrien sie zu Gott und er hörte auf sie und hat sie mit starker Hand herausgeholt. Ist jemand hier, der durch Gottes Güte und Gnade mit starker Hand aus Ägypten, aus dem Machtbereich Pharaos herausgeholt wurde? Ich hoffe, und als sie dann befreit waren und Gott die Verfolger abgeschüttelt hat, als ich aus Ägypten heraus war, was hat mich dann noch alles verfolgt? Weltliche Interessen, und Gott hat das durch Gnade abgeschüttelt. Aber ich musste durchs Rote Meer, durch die Taufe, nicht des Mose, sondern durch die Taufe Jesu Christi, da musste ich durch. Und dann hat Gott etwas gesagt, jetzt seid ihr errettet, jetzt habe ich euch befreit von euren Züchten, von eurem Frondienst, jetzt habe ich euch befreit von euren Abhängigkeiten. Jetzt sollt ihr mir eine Stiftshütte bauen, weil ich Gemeinschaft mit euch haben möchte. Ich will gegenwärtig sein in dieser Stiftshütte. Meine Wolke, meine Feuersäule soll da drüber sein. Ich will euch nicht alleine lassen, wenn ihr ins verheißene Land ziehen soll. Ich will mit euch sein. Wie schön ist das. Aber baut mir eine Stiftshütte. Was das für Material war, da habe ich jetzt nicht die Zeit dazu, darüber zu sprechen, ist aber ganz, ganz interessant. Und wie das zustande kam, aus Opfern dieses fliehenden, in einer leeren Wüste lebenden Volkes, aus dem Opfer dieser Leute, dieser geretteten Leute, dieser befreiten Leute musste die Stiftshütte gebaut werden. Immer noch wird die neutestamentliche Stiftshütte, der wahre Tempel, aus der Stiftung gläubiger, geretteter Leute geführt. Das sind so feine Offenbarungsbilder, ihr Lieben. Wir surfen zu viel im Internet, wir lassen uns globalisieren. Was stürmt da nicht alles auf uns ein? Und für Gott und seinen Plan, da sind wir so wenig geöffnet. O komm, du Geist der Wahrheit, und kehre bei uns ein. Verbreite Licht und Klarheit, verbanne Trug und Schein. Und das war so schön, als die Zelthütte, die Stiftshütte eingeweiht wurde. Da war Gott da, die Wolke ist erschienen. Das ganze Volk hat sie gesehen. Hätten wir doch ein Auge, die Wolke zu sehen. Ja, wir haben eine Wolke von solchen Zeugen um uns herum. Kann ich die Gegenwart Gottes, kann ich die Wolke seiner Herrlichkeit sehen? Wie formal sind wir doch geworden, liebe Geschwister. Wie angepasst sind wir doch geworden in dieser Welt. Wie wenig echtes Empfinden ist noch da. Gott wollte bei seinem Volk sein, wie im Paradies. Gott will mit dir sein. Ich bin mit dir, will dich nicht verlassen, noch versäumen. Gott sucht die Nähe des Menschen. Gott sucht Gemeinschaft mit dem Menschen. Das soll so weit gehen, dass er ein Hausgenosse, so las ich hier, dir sein möchte. Schön, wenn man lieben Besuch hat. Der geht aber wieder. Aber ein Hausgenosse, Hausgemeinschaft, der bleibt da. Ist das wahr, dass ich durch Jesus Christus so zu Gott zurückgeführt werden kann? Dass ich mit Gott leben kann? Mit Christus in Gott. Das ist die Lehre der Bibel. Gott helfe uns. Auch der salomonische Tempel, das war so schön und so herrlich. Als der eingeweiht wurde, als der Tempel fertig war, da kam die Wolke, so dass die äußeren Priesterdienste gar nicht getätigt werden konnte. Gott war gegenwärtig. Ich denke, so von den Zusammenhängen her entstand auch das schöne Wort, der Herr ist in seinem heiligen Tempel, es werde stille vor ihm alle Welt. Wenn doch alles, was die Welt so in uns an Einflüssen und Interessen da hineingebracht hat, still werden könnte, zurücktreten müsste und die Herrlichkeit Gottes hier sein würde. Gott helfe uns. Ich kann die Zeit Zerubabels, Esras und Nehemias erwähnen. Als der Tempel wieder aufgebaut wurde, ist der Tempel Gottes in deinem Leben zerstört? Ist die Gegenwart Gottes aus deinem Leben gewichen wegen vergänglichen, nichtigen anderen Interessen? Muss er wieder neu aufgebaut werden? Bist du in der babylonischen Gefangenschaft? Das sind Begriffe, biblische Begriffe, durch die will Gott zu uns reden. Und als der wieder aufgebaut wurde, wenn die Gegenwart Gottes wieder wirksam werden soll in deinem Leben und der Tempel neu aufgebaut wurde, und da war es so schön, da war keine Wolke zu sehen. Und da war auch nicht der Rauch da. Aber da gab Gott etwas. Das ganze Volk hat sich gefreut wie ein Mann. Wenn Gott segnet, wenn Gott gegenwärtig ist, haben wir ein Gespür für die Gegenwart unseres Gottes. Die erfreut doch das Herz. Jetzt versuche ich, diese Erläuterungen, diese biblischen Darlegungen, liebe Geschwister, ein klein wenig auf eine andere Ebene zu ziehen. Es gibt einen inneren Bereich, einen Bereich, den Gott wirkt und arbeitet, schon wo zwei oder drei beisammen sind in seinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Und es gibt auch Auswirkungen, die kommen von uns Menschen. Ich hatte mit einer Jugendgruppe da im Voralpengebiet, im Allgäu, da eine Jugendfreizeit, gerade mit den jungen Leuten, die ich anfangs erwähnt habe. Am nächsten Morgen höre ich Rufe, Schreie, Entzückungsschreie. Ja, komm doch mal da raus, Heinrich. Ich sage, was ist denn los? Ach, haben sie gesagt, schau mal, wie schön die Welt ist, die Alpenwelt. Und das war so beeindruckend. Und schon auf der Hinfahrt hatten wir etwas erlebt, als wir auf der Schwäbischen Alb der Südostseite runterfuhren Richtung Allgäu. Da war das so unten für alle sichtbar in beeindruckender Weise, die Kirche von Zwiefalten. Vielleicht habt ihr sie schon gesehen. Auf dem Rückweg hatten wir etwas mehr Zeit und da sind wir da hineingegangen, um sie auch von innen zu schauen. Und wo ich da hineinging, in diese imposante, sehr schöne, mit äußeren Werte geschmückte und ausgebaute herrliche Kunstwerke, Glasfenster und alles. Da war ich sehr beeindruckt. Jetzt war da auch noch ein Organist, der hat sein Handwerk verstanden. Der hat da Töne entlockt, der Orgel. Einmal ganz fein und leise, die Töne schwebten im Kirchenschiff so. Und dann hat er Forte, Forte gegeben und das hat gedonnert. Ich dachte, jetzt kommt's jüngste Gericht. Soll doch keiner sagen, wir Christen hätten für Kunst überhaupt keinen Sinn. Ich kann schon beeindruckt werden. Wo ich gerade so stand und so tief beeindruckt war, da kam ein Wort in mein Herz hinein. Die Worte Jesu kamen hinein. Was seht ihr das alles? Wahrlich, ich sage euch, hier wird nicht ein Stein auf dem anderen bleiben, weil's tote Steine sind, von Menschen produziert sind. So gründlich wird die Zerstörung sein. Aber der Tempel aus lebendigen Steinen gebaut, Geschwister, der wird nicht zerstört werden. Denn die Pforten der Hölle werden die Gemeinde nicht überwinden können. Alles Vorschattierungen, die Stiftshütte, der salomonische Tempel, Zerubabel und der herodianische Tempel sowieso, von dem Jesus ja von der Zerstörung geredet hatte. Ach, wie schön ist es. Und jetzt bin ich da, wo ich eigentlich hin möchte. Gott baut auch jetzt einen Tempel. Gott baut auch jetzt einen Menschen, den zweiten Adam. Eine neue Menschheit baut er. Und genauso wie der Odem Gottes in den ersten Adam hineingehaucht wurde, so wird der Odem Gottes in den zweiten Adam hineingehaucht werden. Und Gott will sein Bild sehen, und das ist Jesus und der Gesamtleib Jesu Christi. Aber wie bei einem Tempelbau musst du und sollst du mit eingefügt werden in diesen wunderbaren Bau. Ich muss ein bisschen schneller machen, damit ich fertig werde mit meinem Thema. Um als lebendiger Stein, um als ein Wesen, in dem der Odem Gottes ist, der Geist Gottes wirken und arbeiten kann, mit eingefügt zu werden, sind ein paar Dinge nötig. Ich illustriere das wieder mit einem Erlebnis, das ich als Kind gemacht habe. Mein Opa mütterlicherseits war Aufseher von 4, einem großen und 3 kleineren Steinbrüche. Und als Kind musste ich immer das Mittagessen dem Opa hinausbringen, wenn er da gearbeitet hat mit 10, 20 oder 30 Leuten, das wechselte ab. Und da habe ich ein oder zweimal miterlebt, wie es da Sprengungen gegeben hat. Mit einfachen, primitiven Dynamitstangen. Mann, das hat mich fasziniert. Und da habe ich rausbekommen von Gesprächen, wenn es wieder so Sprengung geben wird. Und der Opa hatte ganz streng verboten, hat gesagt, komm bloß nicht in die Nähe, wenn hier Sprengungen gemacht werden. Aber der hat gar nicht gemerkt, wie ich das so herausgehört hatte, wenn die nächste Sprengung ist. Und damit ich die Schelte und die Strafe möglichst nicht allein abzutragen habe, habe ich 2, 3 Freunde noch mitgenommen. Und da sind wir oberhalb, und da war es ja ganz gefährlich bei dem Steinbruch. Da wie die Indianer da so hingerobbt und hingeschlichen, und ich wusste, dann haben wir gesehen, wie das da so primitiv zuging, wie die Dynamitstangen da in so aufgebohrte Felsennischen hineingebracht wurden, die Zündschnur gelegt wurde, und dann hat man mit dem Streichholz die Zündschnur angesteckt, und jetzt will ich die Zündschnur anstecken, heute Vormittag hier in unserer Mitte, und die soll zum Dynamit Gottes, soll die gelangen, und ich hoffe, dass es in deinem Leben heute Vormittag eine heftige Explosion gibt. Ja, wofür denn das, Bruder Wegner? Ja, dort war das so. Wo dann die Explosion stattgefunden hatte, da wurden die Felsen auseinandergerissen. und auseinanderflogen die, die wurden dann eingesammelt. So wird im Steinbruch dieser Welt durch die Arbeit, durch das Feuer, durch die Explosivkraft des himmlischen Dynamits so Felsenteile da herausgeschlagen und die wurden dann verwendet für verschiedene Aufgaben. Hast du das schon erlebt? Bist du herausgesprengt aus dem Steinbruch dieser Welt? Und jetzt wurden die Steine eingesammelt. Da wurde jeder Brocken so angeschaut und dann wurde festgestellt, für was eignet er sich? Und dann, wenn ein so schöner Felsstein da passend war, dann hat man ihn als fundamentalen Stein für ein Haus, für den Hausbau verwendet. Aber nicht so, wie er war, liebe Geschwister. So unförmig konnte man den nicht verwenden. Und wenn so Steine aus dem Steinbruch dieser Welt herausgesprengt werden, dann gibt's dann noch die Feinarbeit. Und da war der Hammer nötig und das ist meine Aufgabe jetzt. Ich habe nicht einen Hammer mitgebracht, einen Vorschlaghammer habe ich mitgebracht. Und der Meißel ist die Schwiegermama oder die Schwiegertochter oder der Chef, was weiß ich. Wer bei dir den Meißel abzugeben hat, hoffentlich ist er recht spitz und trifft haargenau die Stelle, die weggeschlagen muss. Und der Hammer des Wortes Gottes, der wird da getätigt und es ist schade für jeden Schlag, der daneben geht. Und ich bete dafür, dass es richtig trifft, liebe Geschwister. Behauene Steine, das ist so schön und so wunderbar. Behauene Steine. Ach, darf ich noch einen Wesley-Traum damit einfügen in diese Ausführungen? Ich weiß nicht, was der Charles oder der John Wesley, einer dieser Erweckungsbrüder da in England, der hat ja mal einen Traum gehabt. Und da hat ihm der Herr gezeigt, wunderbare, erst die Unzähligen und dann die Herrlichkeitswelt. Er sah die Schar der Verlorenen, Verdammten und Unzähligen. Da war er so erschüttert, die Enttäuschung zu fühlen, die Sinnlosigkeit ihres ewigen Seins zu sehen, hat er voller Bangigkeit gefragt, ja, gibt's den Engel, der ihm das gezeigt hat, gibt's hier auch Katholiken? Oh, sagt er, jede Menge Katholiken. Wir haben sehr viele Katholiken hier. Ja, gibt's da auch Protestanten mit Luthers reiner Lehre hier? Oh, sagt der Engel, sehr viele Protestanten. Ja, gibt's auch Baptisten da mit der sogenannten biblischen Taufe? Ja, auch Baptisten hat's gerade genug. Ja, gibt's da auch Methodisten von der neuen Bewegung mit der richtigen Methode? Ja, noch nicht viel, ist ja noch jung die Bewegung. Auch Methodisten haben wir. Das hat ihm sehr zu denken gegeben. Aber dann hat ihm der Engel dann die Schar der Seligen gezeigt, Palmen in den Händen, weiße Kleider angehabt. Oh, hat er gesagt, die haben solchen Frieden da im Antlitz. Da ist eine ganz andere Atmosphäre. Und da kommt wieder die Frage, ja, gibt's auch Katholiken unter ihnen? Nein, hat der Engel gesagt, da sind keine Katholiken dabei. Ja, gibt's da Protestanten dabei? Nein, da gibt's keine Protestanten dabei. Ja, das hat ihm zu denken gegeben. Ja, gibt's da Baptisten mit der biblischen Taufe? Nein, da gibt's auch keine Baptisten. Ja, gibt's da Methodisten? Nein. Ja, was sind das für Leute? Dann hat er die Antwort bekommen aus Offenbarung 7. Diese sind's, die gekommen sind, aus Druckverhältnissen, aus dem Steinbruch herausgesprengt, mit dem Hammer und mit dem Meißel bearbeitet, passend gemacht. Diese sind, sie haben ihre Kleider gewaschen und helle gemacht, mit dem Blute des Lammes. Ich muss gerettet sein, ich muss Jesus annehmen, wie viele ihn aufnahmen, denen gab er Macht. Da kommt der Odem Gottes in ihr Leben hinein, sie werden zu lebendigen Steinen gemacht. Erst kalte Steine, harte Steine und dann lebendige Steine. Und was tut dann Gott, was macht er dann? Oh, das ist so schön, wie ich hier gelesen habe. Dann wird man an den Platz geschoben, wo man hingeht, erbaut. Und jeder hat seinen Platz. Und im Tempelbau zu Jerusalem, da wurden die Steine nicht in Jerusalem zubereitet. Da gab's keinen Hammerschlag mehr. Den Hammerschlag, den gab's vorher in Engelsbrand und in Mühlacker und in Büchenbronn. An Ort und Stelle, wo Meißel sind und wo der Hammer arbeiten kann. Und dann werdet auch ihr mit auferbaut in diesen geistlichen, neutestamentlichen Tempel und eingefügt, eingepasst. Da muss man aufeinander passen. Und das geht nur, wenn Jesu Christi Gottes Gnade an uns arbeiten kann. Abschließend noch ganz kurz will ich erwähnen, liebe Geschwister, es ist so etwas Schönes, wenn dieses Einfügen, wenn dieses angepasst, miterbaut werden, wenn das anfangen kann hier in diesem Leben. Ich hatte mal auch nicht weit von hier eine Bibelwoche gehabt. Und die hatte irgendwie so von Gott her so einen besonderen Stempel da bekommen. Das hatte so begonnen, dass gleich in den ersten Versammlungen bei dieser Bibelfreizeit so die Bußgnade wirken konnte. Die Zuhörer hatten begriffen, so wie ich bin, so kann mich Gott nicht verwenden. Ich bin zwar gerettet, ich bin herausgeholt aus der Welt, aber ich passe noch nicht ganz in den Bau hinein, in den Tempel meines Gottes. Da sind noch so viele Ecken und so viele Kanten. Ich weiß nicht, wie das hier ist heute Vormittag in unserer Mitte. Da muss der Hammer noch viel arbeiten, da müssen Ecken und scharfe Kanten weggeschlagen werden. Ich passe mit meiner Frau ja noch gar nicht so richtig zusammen, es ist noch zu viel Empfindlichkeit, zu viel Aggressivität da. Da muss noch manches weggeschlagen werden, auch gemeindemäßig. Ach, verzeiht mir, wenn ich so plump direkt offen bin. Da muss noch manches weggeschlagen werden, ineinander gefügt, zusammengepasst. Und dort konnten Stücke geschehen. Da war das so. Herz und Herz vereint zusammen. Sucht an Gottes Herz in Ruhe. Lasset eure Liebesflammen lodern auf den Heiland zu. Liebe zu Jesu wurde geweckt. Erst Buße, Sündenbekenntnis, Offenbaren der Sünde. In der Seelsorge, nützliche, heilsame Aussprachen. Und da kam die Liebe zu Jesus und die Liebe untereinander. Und das ist so schön, wenn in einer Gemeinschaft, dass da ist Herz und Herz vereint zusammen, wenn das Gott bewirken kann. Die Menge der Gläubigen war, es war eine große Menge, ein Herz und eine Seele. Die äußeren Werte haben keine Rolle gespielt. Niemand sagte von seinen Gütern, dass sie sein wäre. Und da wurde auch da nicht im Gießkannenprinzip da ausgeschüttet, sondern jeder hat bekommen, wo Not gewesen ist. Da hat man nicht mit äußeren Werten Zustimmung erkauft. Nein, da wo Not war, von der Liebe her gesteuert war das. Und so eine kleine Bibelfreizeit ist ja nur eine kleine Vorschattierung von dem, wie es einmal wirklich sein wird. Möchtest du eingefügt und eingepasst werden? Gott helfe uns. Gott helfe dir, dass du die Hammerschläge, den spitzen Meißel in deinem Leben erkennst und ja sagst zu der Bearbeitung des Himmels. Denn der Plan ist etwas Wunderbares. Und wenn es dann im Himmel dann die Einweihung gibt, oh, das wird herrlich, das wird allein Herrlichkeit sein, wenn frei von Weh ich sein Angesicht sehe. Amen. Wollen wir noch einen Augenblick stille werden? Steh mal auf dazu. Herr Jesus, wir sagen dir Dank, dass du der Eckstein, der verbindende, tragende Eckstein geworden bist. Und jeder, der mit hinzugenommen wird, mit auferbaut wird, mit eingefügt wird, muss auf denselben Grund erbaut werden. Einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist. Die Linie der Apostel und Propheten und der verbindende Eckstein, und da müssen wir drauf erbaut werden. Segne dein Wort an unseren Herzen. Gib, dass wir das nicht nur hören, so wie wir in der Welt hören, sondern dass wir es bewegen. Halte du Nacharbeit bei uns, lieber treuer Heiland. Amen. Amen. Wollen wir Platz nehmen?
Mein Gott und ich, wir wandeln hier zusammen, durch Freud und Leid, wie Freunde es noch tun. Und wenn die Welt in Hass und Neid entflammet, mein Gott und ich, wir bleiben stets uns treu. Und wenn die Welt in Hass und Neid entflammet, mein Gott und ich, wir bleiben stets uns treu. Durch schwere Jahre hat er mich geleitet, in der Gefahr war er mein Schutz und Heil. Durch Stunden der Versuchung mich begleitet, und fernerhin versprach er treu zu sein. Durch Stunden der Versuchung mich begleitet, und fernerhin versprach er treu zu sein. Wenn ich dereinst mein Pilgerland beendet und all mein Werk vollendet hier wird sein, dann weiß ich, droben ist kein Heim bereitet, wo mich mein Gott will ewiglich erfreuen. Dann weiß ich, droben ist kein Heim bereitet, wo mich mein Gott will ewiglich erfreuen.